Die Predigt ist heute wieder über einen Text aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 11, Verse 1 bis 13. Das Thema habe ich so überschrieben: Gott ist unser Vater, der uns viel Gutes gibt, indem wir ihn darum bitten. Gott ist unser Vater, der uns viel Gutes gibt, indem wir ihn darum bitten. Der erste Punkt, eine klare Anweisung. Jesus belehrt dich darin, worum du beten sollst. Kapitel 11, Vers 1 lese ich mal. Einmal hatte sich Jesus zum Gebet zurückgezogen. Als er es beendet hatte, bat ihn einer der Jünger: Herr, sag uns doch, wie wir beten sollen. Johannes hat es seine Jünger auch gelehrt. Also bevor Lukas davon berichtet, was Jesus seine Jünger über das Beten lehrt, nochmal der Hinweis: Jesus selber hat gebetet. Das berichtet besonders Lukas häufiger, dass Jesus sich zum Gebet zurückgezogen hat. Und das ist schon mal ein wichtiger Hinweis für uns. Also wenn es für uns darum geht, zu Gott zu beten, hat es in gewisser Weise damit zu tun, dass wir so wie Jesus zu Gott beten. Das heißt, große Teile von dem, was er dann sagen wird gleich, über die Frage, also was beten wir konkret zu Gott, hat er selber regelmäßig gebetet. Also Klammer schon mal vorweggeschickt, die einzige Bitte, die er nicht an Gott gerichtet hat, war die um Sündenvergebung. Alle übrigen hat er ganz normal vor Gott gebracht, wie er es auch von uns will. Ja, das haben seine Jünger wohl auch häufiger beobachtet, dass der Herr, dass ihr Lehrer Jesus sich zum Gebet zurückgezogen hat. Und es war damals üblich, dass ein Schriftgelehrter, der Jünger um sich gesammelt hat, der sagte ihnen auch bestimmte Dinge über das Gebet. Es ist sogar überliefert, dass eine bestimmte Gruppe von Jüngern daran zu erkennen war, was sie gebetet hat und auf welche Weise. Also da konnte man sich austauschen. Was hat euer Lehrer euch gelehrt zu beten? Und Jesus ist hier ganz ähnlich, ne? Der hat auch eine Spezialität. Er hat ein besonderes Gebet, was er seinen Jüngern dann anvertraut. Und das berichtet Lukas dann, Verse 2 bis 4. Jesus antwortete: Das soll euer Gebet sein. Vater, geheiligt werde dein Name, deine Herrschaft komme, gib uns heute das Brot, was wir zum Leben brauchen, vergib uns unsere Sünden, wie auch wir allen vergeben, die an uns schuldig geworden sind, und führe uns nicht in Versuchung. Also nicht drumherum geredet, ne? Jesus wird gefragt, was sollen wir beten? Und in dieser Bitte ist natürlich auch enthalten, also sag uns, was können wir beten und kriegen dann auch eine Antwort. Jesus redet nicht drumherum und sagt ihnen hier, das sollt ihr beten. Warum? Wenn ihr das betet, wird Gott euch erhören. Ihr kriegt das, was ihr bekommt. Zu 100%. Das ist gewagt, ne? Also, so wie Lukas überliefert eine etwas kürzere Version als Matthäus vom Vater Unser. Das ist dicht, kompakt. Das wird schon am Anfang deutlich. Bei Matthäus heißt es: Vater Unser im Himmel. Das ist die Anrede. Hier komprimiert: Vater, Ausrufezeichen. Das ist die übliche Anrede, die Jesus seinen Jüngern ans Herz legt, wenn sie zu Gott beten. Also das spricht schon mal Bände, ne? Das übliche Gebet der Jünger von Jesus ist das Gebet zu Gott als ihrem Vater. Ist das das übliche Gebet? Natürlich ist hier einiges vorausgesetzt. Ne? Also wie kann das sein, dass Gott, der vorher nicht üblicherweise als Vater angebetet wird, ne, könnt ihr euch die Psalmen durchlesen, die Gebete im Alten Testament. Es ist nicht üblich, zu Yahweh als zum Vater zu beten. Ist nicht üblich. Im Alten Testament wird Gott angebetet, meistens mit seinem Eigennamen, Yahweh, oder als Herr, Adonai, oder als Gott, der Allmächtige, oder als Gott, der barmherzig ist. Und jetzt kommt Jesus mit sowas, ne? Vater. Es ist ganz einfach. Weil Gott sein Vater ist, dürfen und sollen seine Jünger zu diesem Gott, der sein Vater ist, auch Vater sagen. Also die Jünger von Jesus sind sowas wie adoptierte Söhne und Töchter Gottes durch Jesus. Und das sollen sie auch beseelen, wenn sie zu Gott beten. Ja, jetzt zum Inhalt. Was sollen wir beten nach dem Willen von Jesus? Vater, geheiligt werde dein Name. Heißt so viel wie, Vater, sorge du dafür, dass dein Name bei den Menschen in hohen Ehren gehalten wird. Sorge du dafür, dass das, was du getan hast, von den Menschen gerühmt und gepriesen wird. Die zweite Bitte, also geheiligt werde dein Name, dein Reich oder deine Herrschaft komme. Das ist die Bitte an den Vater, sorge du dafür, dass deine Herrschaft sich ausbreitet, jetzt schon. Sorge du dafür, dass deine Herrschaft sich auch vollendet. Also diese beiden Dinge sind damit enthalten. Und jetzt hat Jesus vorher, berichtet Lukas insbesondere wieder, auch von der Herrschaft Gottes schon gesprochen und hat deutlich gemacht, dass die Botschaft, dass das Evangelium, welches er predigt, das Evangelium von der Herrschaft Gottes ist. Es ist also das Evangelium, die Botschaft von Jesus, durch die Gott seine Herrschaft ausbreitet. Und da wird auch schon deutlich, was das heißt, dass Gott seine Herrschaft ausbreitet. Es bedeutet vor allen Dingen in dieser Zeit, dass Menschen dem Evangelium glauben und auf diese Weise unter Gottes gnädige Herrschaft kommen. Das sind dann auch diejenigen, die dann am Ende, wenn Gott seine Herrschaft vollendet, leiblich von den Toten auferweckt werden zu einem neuen ewigen Leben. Und dann erfüllt sich diese Bitte, deine Herrschaft komme. Diese Bitte beinhaltet aber auch am Ende den doppelten Ausgang. Deine Herrschaft komme heißt auch so viel wie vernichte alle deine Feinde. Bring sie zum Schweigen. Alle, die sich gegen dich auflehnen, verscheuche sie von der Erde. Aber in der jetzigen Zeit legen die Jünger von Jesus den Schwerpunkt darauf, ne, dein Reich komme, sorge du dafür, dass deine Boten in aller Welt mutig dein Evangelium vorantreiben. Sorge du dafür, dass überall in der Welt Menschen zum Glauben kommen. Die dritte Bitte bei Lukas. Gib uns heute das Brot, was wir zum Leben brauchen. Brot, das beinhaltet hier alle Dinge, auf die wir kaum einen Tag verzichten können. Dazu gehört Nahrung. Dazu gehört aber auch Kleidung. Und die Bitte zielt darauf, Ja, sorge du dafür, dass ich heute und vielleicht auch noch morgen das kriege, was ich zum Leben brauche. Ist also ziemlich kurz getaktet, ne? Das ist ein großes Problem der Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben. Wir sind mit ganz anderen Zeiträumen beschäftigt, in der wir uns versuchen abzusichern. Das läuft auf Jahrzehnte hinaus. Wir treffen heute Vorsorge dafür, wie es uns im Alter geht. Ich sage nicht, dass das verboten ist. Ich sage nur, wenn man sich sehr viel damit beschäftigt, verliert man das Anliegen von Jesus aus dem Auge, was er hier in dieser Bitte formuliert. Es soll uns genügen, wenn wir täglich das kriegen, was wir brauchen. Das soll uns froh machen. Das soll uns Zuversicht geben, dass wenn wir es heute bekommen haben, kriegen wir es auch morgen. Das ist jetzt eine Deutung dieser Bitte. Ich will eine andere Deutung nicht verschweigen. Danach bezieht Brot sich bildlich auf das Brot von morgen, sprich auf die Vollendung. Gib uns heute die Vorfreude auf die Vollendung, die wir brauchen, um im Glauben auszuharren. Das wäre dann die Bedeutung. Es gibt Ausleger, die verstehen das so, halte ich nicht für ausgeschlossen. Würde Sinn machen, ne? Gib uns heute den Glaubensmut und die Vorfreude, damit wir im Glauben ausharren und auf das Ziel zuhalten. Und dann die vierte Bitte. Vergib uns unsere Sünden, wie auch wir allen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Vergib uns unsere Sünden, wie auch wir allen vergeben. Ist an dieser Stelle keine Bedingung. Also, ihr müsst anderen vergeben, damit ihr von Gott Vergebung bekommt. Das sagt Jesus an einer anderen Stelle. Hier ist es ermutigender gemeint, in dem Sinne, vergib uns unsere Sünden, wie auch wir allen vergeben. Das heißt, Jesus legt es uns hier in dem Nachsatz nahe, ihr vergebt doch allen, die an euch schuldig geworden sind. Das tut ihr doch. Und so wie ihr das tut, vergibt Gott euch jedes Mal, wenn ihr zu ihm kommt und ihn um Vergebung bittet. Und dann die fünfte Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Oder führe uns nicht in Glaubensprüfungen. Es ist nicht eindeutig, was Jesus hier meint. Das ist im Griechischen ein Wort, das kann manchmal Versuchung bedeuten. Also Versuchung, das ist, ne, wenn jemand uns versucht, dann denken wir dran, der uns versucht, der meint's böse mit uns. Der versucht, uns dazu zu bringen, dass wir Gott untreu werden. Wenn ich es aber als Glaubensprüfung verstehe, dann ist schon mal klar, das kommt von Gott. Und das ist nicht dazu da, um mich zum Abfall zu bewegen, sondern mich zu läutern, im Glauben zu stärken. Beide Deutungen haben ihre Vorzüge und ihre Nachteile. Auch hier ist es schwierig, sich festzulegen. Was wohl feststeht, ist, also ich ziehe tatsächlich die Deutung vor, wonach es um Glaubensprüfungen geht. Herr, führe uns nicht in Glaubensprüfungen. Und das scheint einigen anderen Aussagen zu widersprechen, ne? Wonach Glaubensprüfungen das täglich Brot sind für Christen. Wenn man es hier als Glaubensprüfungen versteht, worum Jesus uns hier bittet, dass wir nicht reinkommen, dann will er uns hier wohl Demut lehren. Ein Beispiel wäre dann Petrus. Petrus bevor Jesus gekreuzigt wurde. Ich bin bereit, mit dir zu sterben. Du kannst mich in jede Glaubensprüfung schicken. Ich halte durch. In dieser Haltung sollen wir nicht zu Gott beten. Herr, schick mir heute die Glaubensprüfungen, die gut für mich sind. Die Gefahr ist, dass man hochmütig ist. Also ich verstehe Jesus hier so, grundsätzlich steht fest, ihr kommt in Glaubensprüfungen, sind nicht zu vermeiden, aber ihr sollt grundsätzlich darum beten, dass ihr da nicht reinkommt. Damit ihr euch klar bewusst seid, wenn ihr dann reinkommt, dann ist das auch Gottes Wille und er wird euch durchtragen. Ihr alleine könnt dort nicht bestehen. So, das ist jetzt so grob das, was Jesus uns vorhält. Darum sollen wir beten. Und ich verstehe Jesus hier tatsächlich so, es gibt hier die Garantie einer hundertprozentigen Erhörung. Er sagt das später, ne? Wer bittet, der kriegt. Wer anklopft, dem wird aufgetan. 100%. Und es bezieht sich auf diese Dinge. Es bezieht sich auf die Dinge, die Gott zugesagt hat. Das ist jetzt die entscheidende Verbindung. Jesus benennt hier Gebetsanliegen, von denen Gott zugesagt hat, dass er sie erfüllt. Also bei mir ist es so, ich bin mit dem Vater unser aufgewachsen. Also für mich ist es üblich, in manchen Gemeinden, wo ich bin, da wird auch das Vater unser da noch gebetet. Da gibt es einen bestimmten Ablauf und an einer bestimmten Stelle wird dann das Vater unser nach der längeren Version von Matthäus gebetet. Und ich kenne natürlich die Gefahr, also dass man dieses Gebet runterrattert für nix. Ich kenne etliche Leute, von denen ich weiß, die sind nicht gläubig. Aber wenn es ums Vaterunser geht, das beten die immer mit. Das ist ein Missbrauch dieses Gebets. Aber der Missbrauch, wie es so schön heißt, hebt den rechten Gebrauch nicht auf. Ich sage jetzt nicht, man muss das Vaterunser wortwörtlich immer nachbeten, ne? Aber wenn das Vaterunser von seinem Inhalt her nicht die Bitten prägt, die man vor Gott bringt, dann ist das wirklich ein Problem. Ne? Also Jesus wurde gefragt, lehr uns beten. Und Jesus sagt das. Das sollt ihr beten. Nicht drumherum geschwafelt. Zack, zack, zack. 5 bzw. 6 Anliegen. Je nachdem, wie man zählt. Und wie gesagt, meines Erachtens mit einer klaren Zusage, das erhört Gott. Nicht vielleicht. Die Vorstellung ist ja die, Gott erhört mich, wenn ich genügend bete. Also nicht nur ein Vater unser. Also im Katholizismus ist das ja Gang und Gäbe. Man geht zur Beichte, kriegt die Absolution vom Priester und der sagt dann so, damit das auch alles eine runde Sache wird, musst du jetzt 30 Vater unser und 30 Ave Maria beten. Und dann ist wirklich alles bereinigt. Dann hast du die Gewissheit, Gott denkt nicht mehr an deine Sünde. Ist ein Missbrauch dieses Gebets, ne? Also ein schlimmer Missbrauch, dann das Ave Maria auch noch daneben zu stellen, ne? Also quasi das Gebet zum Vater und dann zur Mutter, also oder zur Mutter Gottes oder wie? Ich glaube, ihr seid damit nicht unbedingt vertraut, ne, das Vaterunser zu beten. Und das ist auch, bitte? Ja, schön. Ja. Also ich will auch keinem schlechtes Gewissen machen, wenn in die Gemeinden, wo er bislang gewesen ist, das nicht üblich ist, das Vaterunser zu beten. Die Gebete, die Jesus uns nahelegt, zielen auf 2 Dinge im Wesentlichen. Sie zielen auf die Verherrlichung Gottes und sie zielen auf unsere Freude und Heilsgewissheit. Das, worum wir Gott bitten, wenn er das erfüllt, verherrlicht er sich. Wenn Gott seine Herrschaft ausbreitet und vollendet, verherrlicht er seinen Namen. Und wir liegen ihm ständig damit in den Ohren. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Gott macht das und wird auf diese Weise zu höchsten Ehren gebracht. Und diese Gebete zielen auf unsere Freude und Heilsgewissheit, was schon durch die Anrede deutlich wird, Vater. Das Wort, was Jesus hier verwendet, ursprünglich aramäisch, Abba, ist die damals respektvolle und vertrauensvolle Anrede eines Kindes gegenüber dem Vater. Beide Dinge sind da drin. Respekt und Vertrauen. Jesus will also, dass das gewöhnliche Gebet, das wir zu Gott sprechen, an den Vater gerichtet ist, den wir respektieren, gegenüber dem wir Ehrfurcht haben und dem wir vertrauen. Das heißt, gegenüber dem wir Freude haben, dass wir in seine Gemeinschaft kommen dürfen. Freude soll uns auch erfüllen, wenn Gott uns dazu benutzt, seine Herrschaft voranzutreiben. Wir als Boden des Evangeliums, wir sind es, die daran teilnehmen. Und es soll uns Grund zur Freude sein, wenn wir mal sehen, wie ein Mensch zum Glauben kommt. So, das war jetzt der erste Punkt, eine klare Anweisung. Jesus belehrt dich darum, worum du beten sollst, was du beten sollst. Brauchst nicht im Nebel rumzustochern. Darf man auch andere Dinge bitten? Ja, darf man. Es ist nur so, da wo nicht mehr eine klare Zusage im Hintergrund ist, da sinkt auch die Gewissheit der Erhörung. Also zum Beispiel, da wird jemand krank. Es gibt keine Zusage in der Heiligen Schrift, wonach jemand, der krank ist und zu Gott betet, dass er wieder gesund wird, dass der in 100% der Fälle wieder gesund wird. Gibt es nicht. Es kann sein. Das heißt, wenn jemand krank wird und er hat seine Not damit, dann darf er zum Vater gehen. Herr, ich bin krank und ich hab Angst, dass das schlimmer wird. Ich fahre morgen zum Arzt, ich weiß nicht, was der für eine Diagnose stellt. All das darf man vor Gott ausbreiten. Und Gott behält es sich vor, dann so oder so ihm unter die Arme zu greifen. Also entweder macht Gott ihn gesund oder er bleibt krank und wird vielleicht sogar noch kranker. Dann kann er sich gewiss sein, dass das eben dann auch Gottes Wille ist und dass Gott ihn durchträgt. Und noch etwas, wenn es um darum geht, an diese Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, deine Herrschaft komme. Das hat mal jemand so gesagt. Wenn ich auf Nummer sicher gehe, ich will 100%ige Gewissheit, dass ich gehört werde, dann bete ich nur noch so, Vater, geheiligt werde dein Name, deine Herrschaft komme. Amen. Und man macht es sich zur Angewohnheit, ich bete morgens diesen Satz, mittags und abends und sonst nichts. Was ist daran falsch? Also inhaltlich ist alles richtig. Falsch ist, dass man jetzt diese Kurzform von Jesus dazu missbraucht, um das Gebet zu Gott möglichst kurz zu halten. Natürlich gilt auch hier, was Jesus gesagt hat, wir sollen nicht plappern. Nicht die Menge unserer Worte macht's. Aber was Jesus hier uns nicht vorenthält, ist, dass wir unser Herz vor Gott ausbreiten. Das heißt, wir dürfen auch in mehreren Sätzen ein bestimmtes Anliegen formulieren. Meinetwegen, ne, wenn man als Gemeinde eine Evangelisation plant, dann kann man, Herr, warum machen wir das eigentlich? Ja, wir wollen, dass deine Herrschaft sich ausbreitet. Wir wollen gerne, dass du uns gebrauchst, um Menschen zum Glauben zu führen. Und das kann man dann ausbreiten. Ne? Herr, zeig, wer über denn welche Aufgabe führe und leite uns. Das sollen und dürfen wir beten dann. Zweiter Punkt, eine große Ermutigung zum Beten. Gott ist eher bereit, uns zu geben, als wir bereit sind, ihn um etwas zu bitten. Kapitel 11, Vers 5. Dann sagte er zu ihnen, stellt euch vor, einer von euch geht mitten in der Nacht zu seinem Freund und bittet ihn, lieber Freund, leih mir noch 3 Brote. Ein Freund ist gerade von seiner Reise bei mir angekommen und ich habe nichts, was ich ihm anzubieten habe. Würde der Freund im Haus wohl rufen, lass mich in Ruhe, die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder liegen bei mir im Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, wenn er auch nicht gerade aus Freundschaft aufsteht und es ihm gibt, so wird er es doch wegen der Unverschämtheit jenes Menschen tun und ihm alles geben, was er braucht. Oder wörtlich heißt es, so wird er es doch wegen seiner Unverschämtheit tun und ihm alles geben, was er braucht. Auch hier ist die Sache nicht ganz klar mit der Unverschämtheit. Wer ist hier unverschämt? Es ist hier von seiner Unverschämtheit die Rede. Es ist entweder die Unverschämtheit des Bittenden oder es ist die Unverschämtheit dessen, der gebeten wird. Das kann man nicht klar, man muss irgendwie vom Zusammenhang her versuchen, die beste Deutung rauszukriegen. Also angenommen, derjenige, der unverschämt ist, das ist der Beter. Das ist der Freund, der zu dem anderen geht und sagt, ich brauche 3 Brote. Dann würde Jesus hiermit sagen wollen, also seid ruhig dreist in eurem Gebet zu Gott. Fallt ruhig mit der Tür ins Haus. Und das wird auch gut Sinn machen. Ne? Lest doch die Psalmen durch. Wie viel wird da vorweg an Phrasen gedroschen, bevor man sich dann an Gott wendet? Nix. Wenn jemand ein Anliegen hat, er fällt immer mit der Tür ins Haus. Weil er weiß, der Beter, der in Not ist, weiß, also wenn mir jetzt noch einer helfen kann, dann ist es Gott. Ich muss ihn bitten. Und dann kommt die Bitte, wie aus der Pistole geschossen. Herr, rette mich. Die Feinde sind übermächtig. Wenn du jetzt nicht hilfst, ist zu spät. Dann haben sie mich. Das ist Martin Luther insbesondere, der auf diesen Zusammenhang hingewiesen hat. Not lehrt beten. Und was Luther damit sagen wollte, ist, und er meinte sogar, wir müssen irgendwie ein Gefühl dafür haben, dass wir etwas haben wollen. Und dann kriegen wir es auch. Und er hat dieses Beispiel gebracht von jemandem, der oben im Birnenbaum, da hängt noch eine Birne. Und er denkt sich, Mensch, die würde ich jetzt gerne essen. Ne? Und er findet ein paar Äste und wirft nach der Birne. Versucht es 2-3 Mal und trifft die Birne nicht und sagt sich dann, ist doch egal. Und so sollen wir nicht beten. So 2-3 Mal bitten und dann, ob ich es kriege oder nicht, ist auch egal. Interessiert mich eigentlich gar nicht. Ob Gott seine Herrschaft ausbreitet, soll er doch machen. Interessiert mich nicht. Ich habe ganz andere Dinge im Kopf. Also Jesus spricht hier von einer, also wenn man die Unverschämtheit auf den Beter bezieht, will Jesus hier sagen, Seid euch dessen, was ihr wollt, ganz genau bewusst, natürlich ausgerichtet an der Zusage. Herr, breite deine Herrschaft aus. Mach das. Mach das stärker und wirksamer, als wir uns das vorstellen können. Warum soll es am Ende nur ein paar Menschen geben, die dir Ehre machen und dich verherrlichen? Sollen das am Ende nur ein paar tausend Menschen sein, die du errettet hast? Sind ein paar Millionen nicht viel besser? Und du hast es doch auch zugesagt. Ja, nicht alle werden gerettet, aber viele. Tu das. Und eine gewisse Dreistigkeit ist auch bei manchen Dingen angesagt, wo es nicht eine hundertprozentige Erhörungsgewissheit gibt. Was macht jemand, der ungläubige Angehörige hat? Soll ich da beten, Herr, wenn du sie erwählt hast, dann mögest du sie zum Glauben führen. Amen. Ist blutleer. Da würde Gott zurückweisen. Ja, willst du, dass ich sie rette? Dann bete. Da gilt die Zusage. Gott hat kein Gefallen daran, wenn der Gottlose in sein Verderben rennt. Also kannst du für deinen Bruder, für deine Schwester, für deine Eltern beten. Und du sollst sogar für sie beten. Weil wenn du nicht für sie betest, wer macht's dann? Ich gestehe, ich ziehe es ein bisschen vor, die Unverschämtheit auf den zu beziehen, der gebeten wird. Weil dieses Wort Unverschämtheit ist schwierig auf Dreistigkeit zu beziehen. Unverschämt ist hier tatsächlich, denke ich, unverschämt gemeint, also schandbar. Der Mann, der um etwas gebeten wurde, ist, begeht eine Schande, indem er in der ersten Reaktion sagt, lass mich in Ruhe. Also Gastfreundschaft war damals ein so hoher Wert, es war egal, wann man gefragt wurde, um nachbarschaftliche Hilfe. Es war Pflicht, zu jeder Zeit seinem Nachbarn zu helfen. Und um seine Unverschämtheit nicht zu vollenden, ist er dann doch bereit, die drei Brote rauszurücken. Damit nicht am nächsten Tag im Dorf rumerzählt wird, habt ihr schon gehört? Der wollte die drei Brote nicht rausrücken, dieser Faulpelz. Und um das zu vermeiden, sagt er sich, okay, hier, nimm die drei Brote und werd glücklich damit. Was bei dieser Deutung nicht so im Vordergrund steht, ist unsere Dreistigkeit, sondern die Freigebigkeit Gottes. Also hier wäre dann eben ein Gegensatz zwischen diesem Mann, der nicht gestört werden will, und Gott. Weil darauf geht Jesus auch später ein, wo er Gott mit irdischen Vätern vergleicht, ne? Also Gott ist viel eher bereit, uns zu geben, als wir bereit sind, ihn um irgendetwas zu bitten. Das ist meines Erachtens die Hauptbetonung, die Jesus hier macht. Das wird dann von den Versen 9 bis 13 auch deutlich. Da sagt Jesus, deshalb sage ich euch, bittet und ihr werdet bekommen. Klammer auf, bittet um die Dinge, die ich euch vorhin genannt habe. Bittet um diese Dinge, ihr werdet sie bekommen. 100%. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Also deutlicher kann Jesus die Freundlichkeit und Freigebigkeit Gottes nicht zum Ausdruck bringen. Ist unter euch etwa ein Vater, der seinem Kind eine Schlange geben würde, wenn es um einen Fisch bittet? Oder einen Skorpion, wenn es um ein Ei bittet? So schlecht ihr auch seid, ihr wisst doch, was euren Kindern gut tut und gebt es ihnen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Es gibt zwischen dem Gebet, wie es bei Christen üblich sein sollte, und dem Gebet, wie es in allen anderen Religionen üblich ist, einen enormen Unterschied. Eigentlich ist es in allen Religionen so, und leider auch in manchen christlichen Kreisen ist es so, man meint, man muss Gott mit Gebet umstimmen. Das heißt, bevor ich Gott nicht um etwas bitte, will er es nicht geben. Warum nicht? Weil er nicht freigebig ist. Der ist einfach uninteressiert, mir das zu geben, was ich brauche. Ich meine, er tut's, wenn ich ihn genügend darum bitte. Und so nach dem Motto, diejenigen, die ihn am meisten bestürmen, die kriegen auch am meisten. Was da schon dagegen spricht, ist die Tatsache, dass Gott jedem von uns so viele Dinge gibt, um die wir ihn nie gebeten haben. Ne? Also Gott weiß, also wenn ich euch das geben würde, worum ihr mich bittet, dann wird's ziemlich dunkel aussehen. Ihr würdet ziemlich arm dastehen. Vor allem geistlich. Das heißt, weil Gott gnädig ist, und weil er weiß, wie träge wir von Natur aus sind zu beten, gibt er uns vieles, ohne dass wir ihn bitten. Er will aber unbedingt, dass wir es lernen, ihn als Vater anzurufen und von ihm regelmäßig aufgebeten Dinge empfangen. Gott will das. Jesus fasst das hier zusammen. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten? Also dieser Hinweis auf den Heiligen Geist, ne, wenn man das verbindet mit dem Inhalt der Gebete, Vater, geheiligt werde dein Name. Und jetzt, wenn man da den Heiligen Geist als Gabe Gottes mit reinnehmen, heißt es so viel wie, also eigentlich ist es der Heilige Geist, der uns antreibt, so zu beten. Das Zweite, es ist dann der Heilige Geist, der uns zu Werkzeugen Gottes macht, die dann daran beteiligt werden, dass Gottes Name geheiligt wird und dass seine Herrschaft sich ausbreitet. Zum Schluss, ich habe es mal so genannt, ein Luxusproblem unter Christen. Die Muslime, die beten zu ihrem Allah, ne? Die Juden, die beten zu Jahwe. Und beide Religionen halten den Gott, den sie anbeten, für den einzig wahren Gott. Also jetzt könnten wir natürlich noch sagen, also diesen Gott, den die Juden anbeten, den Jahwe, mit dem können wir schon mal wesentlich mehr anfangen als mit dem Allah der Muslime, ne? Obwohl wir eben nicht, ich will mal sagen, eins zu eins diesen Jahwe anbeten. Ne? Das haben die Juden zur Zeit von Jesus auch so getan. Die haben zu diesem Jahwe gebetet. Jesus hat ihnen frei rausgesagt, ihr seid Kinder des Teufels. Ihr benutzt den Namen Jahwe, aber ihr lehnt mich ab. Und weil ihr mich ablehnt, kann ich euch sagen, ihr betet den falschen Gott an. So, Christen, wie beten Christen? Christen beten zum Vater und zu Jesus als Herrn. Und das macht's manchmal ein bisschen komplizierter, ne? Also wenn man dann betet, ne, man fängt an, Vater im Himmel, ich danke dir, du hast deinen Sohn gegeben für uns, und dann, Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du dein Leben für mich gegeben hast. Und so geht das vielleicht hin und her. Und irgendwann ist plötzlich der Vater am Kreuz gestorben. Ist nicht schlimm, ne? Aber der Vater ist nicht am Kreuz gestorben, sondern der Vater hat seinen Sohn gegeben und der ist am Kreuz für uns gestorben. Also die Beobachtung, die ich gemacht habe in manchen Gemeinden, und Cornelius und Lilly wissen jetzt schon Bescheid, was kommt, in vielen freien Gemeinden wird mehr zu Jesus gebetet als zum Vater. Also zu Jesus beten ist in Ordnung, ne? Aber wenig zum Vater beten, da würde auch Jesus sagen, das ist völlig falsch. Also ich habe das heute wieder an den Liedern gesehen. Ich würde sagen, Jesus war wichtiger als der Vater. Zumindest von der Anzahl der Worte her, ne? Also es ist der Sohn Gottes, der sehr im Mittelpunkt steht, was auch richtig ist. Es wird dann problematisch, wenn der Vater also ganz in den Hintergrund gerät. Also Wenn der Eindruck vermittelt wird, also derjenige, zu dem ich vollstes Vertrauen haben kann und dem ich mein Herz ausschütten kann, das ist Jesus. Der Vater, der ist strenger. An den wende ich mich auch, aber bei dem wird mir das Herz nicht so warm. Und diese Vorstellung kann dadurch weiter befeuert werden, dass man so eine komische Vorstellung von der Erlösung hat. Ne, der Vater, der eifert um seinen Namen. Wenn da jemand eine Sünde begangen hat, die bleibt nicht ungestraft. Aber da hat er ja seinen Sohn gegeben. Jesus, der mitleidige, menschgewordene Sohn. Der ist aus Liebe zu mir gekommen, hat meinen Platz am Kreuz eingenommen und hat dort die Strafe für meine Schuld auf sich genommen, die ich verdient habe. Da am Kreuz hat der Vater die Strafe für meine Schuld anstatt auf mich, auf seinen Sohn gelegt. Ist richtig, ne? Aber es ist einseitig. Wenn man nur so von dem Geschehen am Kreuz spricht, ja, dann steht der Vater im Vergleich zum Sohn so ein bisschen als jemand da, ja, der ist heilig und gerecht. Ist auch gut, aber dem schütte ich nicht mein Herz aus. Das mache ich bei Jesus. Ja, das sind falsche Alternativen. Oder, ne, ich weiß nicht, kriegt er mit, ne, wenn Jesus am Kreuz hängt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der arme Jesus, da lässt ihn der Vater im Stich. Klammer auf, so insgeheim, der Vater, der ist aber echt streng. Der zieht das durch bis zum Letzten, hat kein Erbarmen mit seinem Sohn. Jesus betet aber noch was anderes am Kreuz, ne? Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist, oder? Kurz vor seinem Tod, Vater, in deine Hände befehle ich mein Leben. Irgendwie Ausdruck von Vertrauen, ne? Oder Jesus sagt an einer Stelle im Johannesevangelium, ich bin nicht allein. Der Vater ist bei mir. Oder er sagt, der Vater liebt mich, weil ich in allem seinen Willen tue. Und der Wille des Vaters war es, dass Jesus sein Leben für uns gibt. Das heißt, in einer gewissen Hinsicht war der Vater mit dem Sohn am Kreuz aufs Tiefste vereint. Ne? Und Jesus ist über Sünde und Sünder genauso zornig, wie der Vater zornig ist. Und der Vater liebt verlorene Sünder genauso sehr wie der Sohn. Ne? Dass der Sohn Gottes Mensch wird, wer steht letztlich dahinter? Es ist der Vater. Der Vater ist es, der seinen Sohn gegeben hat. Der Vater ist derjenige, der gibt. Er ist der Geber von allem. Und der Sohn, das ist derjenige gewesen, der hat alles vom Vater empfangen, den Auftrag, den Heiligen Geist und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und beide zusammen haben etwas Wunderbares getan. Und jetzt sagt eben der Sohn Gottes, der unser Herr ist, den wir zu Recht anbeten, der sagt, als er gefragt wurde, lehre uns beten. Er sagt uns, das gewöhnliche Gebet, das ihr zu Gott richtet in meinem Namen, ist zum Vater. Ich will niemandem ein schlechtes Gewissen machen. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass wenn da möglicherweise eine Schieflage ist, ne? Also wenn irgendwie da was eine Rolle spielen sollte, dass das Gebet zum Vater nicht so ausgeprägt ist. Da wollte ich nur darauf hinweisen, Gott ist wirklich durch Jesus unser Vater. Ne? Wir wollen nicht nur zu Jesus, wir wollen durch Jesus zum Vater. Wir sind als Jünger von Jesus Söhne und Töchter unseres Vaters. Ich wünsche jedem von euch die Gewissheit, dass Gott sein Vater ist durch Jesus. Ich wünsche jedem von euch, dass er täglich vertrauten Umgang mit dem Vater pflegen kann, dass er die Bitten an Gott richtet, die Jesus uns anempfohlen hat, und dass er immer wieder die Erfahrung macht, Gott ist ein gnädiger Vater, der gibt, bevor ich gebeten habe. Amen.